Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir hören uns wieder. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ja, vielleicht einer der größten News in der Sportwelt in der letzten Zeit. Dazu gleich mehr. Aber erstmal herzlich willkommen, Philipp.
Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Ja, es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Wie du es schon gerade gesagt hast, eine der größten Sport-News, ich glaube, der letzten Jahre, muss man fast schon sagen. Auf jeden Fall eine der größten News der Formel-1-Geschichte, worauf wir jetzt gleich auch direkt zu sprechen kommen werden. Aber erstmal können wir über unsere Woche reden. Und da kannst du natürlich anfangen und über deine Woche sprechen. Was ist passiert? Wie hast du die gegebenen Sachen verfolgt?
Ja, also erstmal an sich wirklich nichts viel anderes als in den letzten Wochen auch. Ja, Arbeit, Handball, ganze Wochenende in der Handball verbracht. Ich hatte Samstag hatte ich am gleichen Ort zwei Auswärtsspiele. Hatte ich das erste Spiel, hatte ich glaube ich um 1 Uhr. Das zweite Spiel hatte ich um 20 Uhr, habe ich den ganzen Tag da gechillt und war dann, ich glaube, insgesamt 12 Stunden da gefühlt. Und ja, deshalb war Samstag nicht so viel. Ich wäre gerne im Stadion gewesen. Da war ich leider nicht. Mein Bruder war da, aber ich leider nicht. Und ja, Sonntag war auch ja eher mal einen ruhigen gemacht, ein bisschen gechillt. Und ja, ansonsten war jetzt nichts Besonderes, ne? Also ja, das war es so an sich. Und ja, die großen News, die habe ich in der Schule mitbekommen. Ich dachte erst, es wäre ein Fake, aber also wir können es ja jetzt mal so sagen. Ich fange jetzt einfach mal an. Also ich war in der Schule, alles in Ordnung. Auf einmal einer, Hamilton geht zu Ferrari. Ich so, ich gucke mir das an. Also ich bin direkt aufgesprungen, zu dem gerannt, habe auf sein Handy geguckt. Ich so, wie, wo siehst du das? Zeigt er mir diesen Beitrag von Sky, was so ziemlich das Erste war, was dazu so, also was so komplett viral gepostet wurde. Ich denke so, 1. April haben wir heute nicht. Aber das stimmt ja nicht, weil ich bin auch direkt an mein Handy gegangen und habe geguckt, ob Ferrari irgendwas gepostet hat. Ich sage so, Ferrari hat nichts gepostet, das ist irgendein Spaß oder irgendwas, irgendein Spaßpost, weil ja, zu dem Zeitpunkt waren mir auch noch nicht die ganzen anderen Berichten von den anderen Journalisten bekannt, beziehungsweise waren noch nicht so wirklich veröffentlicht. Also ich glaube, Sky war so wirklich eins der ersten. Und ich weiß nicht, meine ersten Quellen waren halt, wo ich dachte, ja, mal nachgucken, war Ferrari selbst, das Formel-1-Team, den Insta-Account und den Insta-Account von der Formel 1. Auf beiden habe ich nichts gesehen, deshalb bin ich erstmal so ausgegangen, Fake. Aber dann habe ich so überall nachgeguckt, dann eine Nachricht nach der anderen, Hamilton zu Ferrari. Offiziell gemacht wurde es aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ja, aber irgendwie war es ja dann schon so safe, weil irgendwie alle dann darüber berichtet haben und es ja schon irgendwie dann so war, dass man davon ausgehen konnte. Und ich glaube, Ferrari hat es ja dann 3 Tage später.
Ja, am Tag selber sogar.
An dem Tag selbst war das?
Abends, ja.
Hat
Ferrari
ja, okay.
Einfach nur ein Bild gepostet, also ein Bild vom Scuderia-Emblem und dann, dass man glücklich ist, Lewis Hamilton als Fahrer bekannt zu geben.
Ja, und da muss man sagen, echt verrückt, aber erstmal jetzt zu dir, danach können wir darüber genauer reden.
Ja, bei mir, ich war, nachdem ich jetzt vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen noch krank war, war ich jetzt wieder arbeiten im Gym und auch am Donnerstag und auch gestern in Bayern ein Auto holen. Vorgestern war es. Ja, vorgestern war schon eine ordentliche Reise. Also da bin ich ja knapp oder ein bisschen mehr sogar als 1200 Kilometer gefahren. 900 davon selber, also 600 hin, ein Teil ist mein Vater gefahren, 300 Kilometer, den anderen 300 bin ich gefahren und dann über 600 Kilometer noch zurück. Das war ja schon, ich glaube, so die längste Strecke, die ich an einem Tag gefahren bin. Und dann auch am Donnerstag, am Tag, wo Hamilton dann zu Ferrari gegangen ist, war ich unterwegs und bei mir war es ganz komisch. Ich war im Autohaus dann und wir haben das Auto geholt und ich hatte irgendwie kaum 10, 15 Minuten nicht auf mein Handy geguckt. Und ja, dann stand ich da im Autohaus, ne, das Auto, was sie da gekauft hatten, dann hatte ich mir angeguckt und so weiter. Und ich gucke dann einfach so, nur so kurz auf mein Handy und ich sehe von Motorsportmagazin, die ich als App runtergeladen habe von denen. Und da kriege ich Push-Nachrichten, wenn es neue News in der Formel 1 gibt. Und dann sehe ich nur so Formel 1 Hammer Hamilton vor Wechsel zu Ferrari. Was? Und dann sehe ich so auf Instagram, dass mein Cousin mir ein Bild von Sky geschickt hat, von Sky Sport England aber. Die da irgendwie schon die ersten waren, die darüber berichtet haben. Und mein erster Gedanke war wirklich, weil es der 1. Februar ja war, habe ich gedacht, ist halt der 1. April, also wirklich, ich habe da kurz überlegt.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, weil Sky ja schon mal öfter so Posts rausgehauen hat,
Ja.
irgendwie.
Und ich war, mir wurde heiß und kalt gleichzeitig. Ich war da im Autohaus und ich muss da natürlich, ich darf da ja natürlich nicht irgendwie, ne, laut werden oder irgendwie ausrasten, sage ich mal. Und ich bin da die ganze Zeit so, ne, innerlich war ich am Kochen und meine Emotionen sind auf und ab gegangen. Und ich konnte das aber nicht nach draußen tragen. Und dann, als ich zurückgefahren bin mit dem Auto, ich habe das gar nicht geglaubt. Also ich habe auch die ganze Zeit, ich konnte ja nicht dann während der Fahrt logischerweise auf mein Handy gucken, oder aber ich hätte die ganze Zeit am liebsten auf mein Handy gucken, die ganze Zeit aktualisiert und mir die News durchgelesen. Als ich dann zu Hause war, habe ich mir das dann alles in Ruhe angeguckt. Und es haben halt wirklich alle großen Medien darüber berichtet. Und es ist so surreal, dass diese News kam. Es hat sich wirklich wie ein Fiebertraum angefühlt, weil das ist so etwas, womit du einfach 0,0 rechnest. So, wir haben noch am Mittwoch aufgenommen, die letzte Folge. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja gar keine Anzeichen, dass irgendwie Hamilton zu Ferrari geht. Es gab keinerlei News. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat dann Will Buxton, der ist ja ein großer Formel-1-Journalist, irgendwie auf Twitter geschrieben, es wird gegen Ende der Woche eine Riesen-News kommen, die ganze Formel-1-Welt erschüttern wird, mehr oder weniger. Aber so, das haben dann ja auch nicht ultra viele mitbekommen. Und dann, ich weiß noch, ich war auch auf der Hinfahrt dann dahin, nichts gehört von irgendwas. Und dann plötzlich kommt da diese News und auf einmal berichten alle darüber. Und dann wusste man ja, da muss was dran sein. Und dann abends, ich glaube um 20 Uhr deutscher Zeit, hat dann Mercedes ein Statement rausgehauen, wo sie geschrieben haben, dass Lewis Hamilton das Team am Ende der Saison 2024 verlassen wird. Und ein paar Minuten später hat dann Ferrari auch ein ganz kurzes Statement verfasst, dass man Lewis Hamilton als Fahrer für die Saison 2025 verpflichtet hat. Und im allerersten Moment, ich bin ja riesen Ferrari-Fan und war ja, sag ich mal, weil Hamilton immer so der Gegenspieler von Ferrari war, nie der größte Fan von Lewis Hamilton. Das ist allerdings hauptsächlich auf das Fahrerische bezogen, nicht auf das Menschliche. Und mein erster Gedanke war natürlich krass, Hamilton, also einer der besten Fahrer aller Zeiten, kommt zu Ferrari. Allerdings auch so mein zweiter Gedanke war, will ich, dass er mit Ferrari einen Titel holt, weil dann hat er mehr Titel als Michael Schumacher. Und boah, das war echt so ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal so. Also, aber im positiven Sinne, das ist wirklich, das ist so surreal gewesen. Ich finde da immer noch keine richtigen Worte für. Und insgesamt muss ich natürlich schon sagen, dass ich glücklich bin, dass Lewis Hamilton zu Ferrari kommt. Er ist siebenfacher Weltmeister. Er ist der erfolgreichste Fahrer, was die Siege angeht, was die Pole Positions angeht. Und er hat auch noch letzte Saison, nachdem 2022 eine sehr, sehr schwierige Saison war, gezeigt, wie gut er war. Er wurde Dritter in der Fahrerwertung, war eigentlich der Hauptgrund, warum Mercedes Zweiter in der Konstrukteurswertung geworden ist. Er war für mich persönlich nach Max Verstappen und auf einer Ebene mit Fernando Alonso der Fahrer der Saison, weil er einfach unfassbar konstant über das Jahr war. Und ja, es war eine Hammer-News und ich muss natürlich auch sagen, jetzt, wo ich auch ein paar Tage das Ganze habe sacken lassen können, natürlich werde ich auch für Lewis Hamilton dann sein, wenn er für Ferrari fährt. Ich bin an erster Stelle Ferrari-Fan und wenn er derjenige ist, der den Titel nach Maranello holen sollte, dann ist das halt so. Dafür bin ich zu sehr Ferrari-Fan und dafür ist die Durststrecke einfach viel zu lange, als dass ich mich dann nicht für den Briten freuen würde, wenn er den Titel holen würde. Und es ist auch eine enorme Welle dann in diesen paar Tagen jetzt einfach auf die Formel 1 zugeprasselt, auch auf Hamilton, auf Mercedes, auf Ferrari. Es wurde fast ausschließlich über diesen Deal gesprochen. Man hat auch gesehen, Fabrizio Romano, der Transferguru des Fußballs, hat selbst einen Post dazu rausgehauen, 433, die größte Instagram-Community Fußballseite hat einen Post dazu rausgehauen. Es war in allen News. Jeder hat darüber berichtet. Es war ja auch der Deadline Day in der Bundesliga und in England. Die Sendungen wurden unterbrochen für die News, dass Hamilton zu Ferrari geht. Also, dieser Wechsel hat alles gesprengt, was bis jetzt der Formel 1 war. Ich würde sagen, das ist auch mit Abstand der größte Transfer innerhalb der Formel 1. Es ist vielleicht so ein bisschen mit dem Comeback von Michael Schumacher zu vergleichen 2010. Das kam ja auch sehr, sehr unerwartet. Wobei ich jetzt nochmal sagen muss, dass der Wechsel von Hamilton zu Ferrari nochmal überraschender kommt und ich glaube auch noch eine größere Sensation ist als das Comeback von Michael Schumacher, weil es gab ja 2010 ist ja Michael Schumacher zurückgekommen und es gab ja schon mal 2009 diese Comeback-Gerüchte, als Felipe Massa einen schweren Unfall hatte und er Ferrari eigentlich aushelfen wollte, dann aber nicht konnte, weil er selber noch verletzt war. Aber weil das kam so unerwartet, weil Hamilton hat ja noch vor ein paar Monaten, ich meine im August, seinen Mercedes-Vertrag um 2 Jahre verlängert bis Ende 2025. Allerdings ist jetzt rausgekommen, dass Hamilton einen 1 plus 1 Vertrag unterschrieben hatte. Das heißt, er konnte frei entscheiden, er konnte nach der Saison 2024 gehen. Also er konnte diese Klausel ziehen und Mercedes dann in Richtung eines anderen Teams verlassen. Es gab ja Ende letztes Jahr auch diese Gerüchte mal, dass Anthony Hamilton, der Vater von Lewis Hamilton, mit Red Bull Kontakt gehabt haben soll. Das wurde allerdings von Lewis Hamilton ja klar dementiert. Dann gab es letztes Jahr rund um den Monaco Grand Prix Gerüchte, dass Hamilton zu Ferrari geht in einem Tauschgeschäft mit Leclerc. Das Ganze wurde dann ja auch ziemlich schnell dementiert, sowohl von Ferrari als auch von Lewis Hamilton. Und es hieß eigentlich auch immer von Lewis Hamilton, dass er seine Karriere, sag ich mal, bei Mercedes beenden will. Er wurde ja von Mercedes schon sehr, sehr früh, seitdem er 13 war, unterstützt. Er ist seine gesamte Formel-1-Karriere für Mercedes gefahren. Ich zähle jetzt mal McLaren Mercedes noch zu Mercedes, weil in der Zeit, wo Hamilton zu McLaren gegangen war, hat McLaren Werksmotoren von Mercedes bekommen und auch Mercedes hatte 40% der Teamanteile damals. Also er war schon immer ein Mann des Sterns. Der Sternmarke, dann 2013 ist er zum Werksteam gegangen. War unfassbar erfolgreich, hat 6 Titel mit dem Werksteam geholt, einen Titel noch mit McLaren Mercedes, also insgesamt 7 Titel alle auf Mercedes-Motoren. Und es hieß auch immer, er will bei Mercedes bleiben, um dann nach seiner Karriere ein Botschafter für die Marke zu sein. Aber ja, jetzt ist alles irgendwie anders gekommen und Hamilton wird dann ja, das rote Gewand ab der Saison 2025 tragen. Und das ist eigentlich, muss man auch nochmal sagen, ein ganz klares Statement in Richtung der gesamten Formel 1, des gesamten Sports, dass Ferrari immer noch diesen Reiz hat, wie die Marke es schon immer hatte. Wenn es zeigt, dass sie fast 20 Jahre lang keinen Titel geholt haben, aber der erfolgreichste Fahrer der Formel 1-Geschichte, sein Team, was er seit Grund auf kennt, was er in- und auswendig kennt, womit er am erfolgreichsten war, mit dem Teamchef er sehr, sehr gut befreundet ist, verlässt, um zu Ferrari zu gehen. Das zeigt dann einfach diesen Reiz, den diese Marke immer noch hat, diese Magie, die dieser Rennstall hat. Und ja, ich bin enorm hyped auf die Saison 2025. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde am liebsten jetzt schon zur Saison 2025 vorspulen, um Hamilton im roten Gewand zu sehen. Also, ja, das ist krass und auch was da momentan für Summen rumkursieren, was er verdienen soll. Hamilton soll wohl rund 100 Millionen Dollar, sind ja Dollar und Euro-Kurs, ist ja momentan ziemlich ähnlich, soweit ich weiß. Er soll rund 100 Millionen Dollar pro Jahr bei Ferrari verdienen. Damit ist das der höchst dotierteste Formel-1-Vertrag aller Zeiten. Max Verstappen kriegt ja rund 50 Millionen bei Red Bull pro Jahr, wird so gemunkelt zwischen 40 und 50 Millionen, war damit der absolute Top-Verdiener. Aber 100 Millionen im Jahr, diese magische 100er-Marke, gab es in der Formel 1 noch nie. Zudem soll Hamilton noch pro Jahr 20 bis 25 Millionen von Ferrari für eine Stiftung von ihm zahlen. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau durchgelesen, was das ist. Es ist dieses X44, das ist nicht sein Rennteam, wo er in dieser Rennserie mitfährt, sondern es ist irgendwas anderes. Zudem soll Hamilton ein Botschafter für Ferrari werden, auch was Diversität angeht und Umweltfreundlichkeit soll er eine wichtige Rolle bei Ferrari einnehmen. Und so heißt es auch, soll er bei der Mitentwicklung von Straßenautos helfen, so ähnlich wie das ja schon Anfang der 2000er war, wo Michael Schumacher und auch Rubens Barrichello damals einige Ferrari-Straßenautos mit entwickelt haben. Das ist dann ja, sag ich mal, so ein bisschen nicht eingestellt worden, aber die Formel-1-Fahrer hatten dann nicht mehr so einen großen Bezug auf die Straßenautos, wie es noch unter den Schumacher-Zeiten war. Und das soll Lewis Hamilton alles bekommen haben und Ferrari hat schon direkt, glaube ich, prompt davon profitiert von diesem Wechsel, denn der Aktienkurs von Ferrari, die Aktie von Ferrari ist ja generell eine der wertvollsten Aktien überhaupt, eine der begehrtesten Aktien, die in den letzten Jahren nur gestiegen ist. Ich glaube, nur mal kurz während Corona gab es da mal eine kurze Downphase, aber seitdem ist sie ja stetig am Steigen. Und mit dem Tag der Verpflichtung von Lewis Hamilton ist die Aktie von Ferrari um 12% gestiegen. Du hast mir, meine ich, noch erzählt, Ferrari hat doch noch da war noch irgendwas, also irgendwelche ja,
Ja,
Bilanzen oder so.
Ferrari hatte an dem Tag ihre Financial Release, also sie haben ihre Jahreszahlen bekannt gegeben und deshalb ist es auch üblich, dass wenn die Jahreszahl halt den Aktionären gefallen, dass da die Nachfrage besonders hoch ist. Klar, Hamilton-Transfer haben sie vielleicht auch extra so gelegt, ist natürlich die Frage, denn es scheint ja schon ein paar Tage vorher bekannt geworden zu sein, aber ja, waren auf jeden Fall zwei Dinge, die da so ineinander gespielt haben. Also war nicht nur das. Ferrari hat, glaube ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie sehr, sehr gute Umsätze gefahren im letzten Jahr und sehr, sehr gute Zahlen geschrieben. Deshalb das natürlich, kam das auch noch dazu. Aber klar, natürlich das, je nachdem auch einen leichten Einfluss darauf gehabt. Ja, ich war tatsächlich selbst Besitzer einer Ferrari-Aktie. Ich hatte da noch nicht viel. Habt ihr aber abgegeben, weil es sich nicht so, also weil ich lieber mit anderen Sachen das machen wollte. Und ich hatte halt wirklich nur eine und das bringt wirklich nicht so viel. Also wenn, musst du davon dann schon mehrere haben. Ja, macht man dann vielleicht nochmal, wenn das nötige Kleingeld da ist. Aber ja, deshalb, ich habe die, glaube ich, 2 Wochen vorher verkauft. Das ist natürlich ärgerlich. 10% wäre dann nochmal ein gutes Plus gewesen. Aber naja. Insgesamt trotzdem, also jetzt sage ich auch mal kurz was zu dir und dann können wir ja nochmal genauer, wir haben auch viel schon drüber geredet, was das jetzt für Folgen mit sich bringen könnte. Da können wir dann ja wann anders nochmal drüber reden. Das wird jetzt dann, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir haben ja auch noch die Bundesliga und alles, worüber wir reden müssen heute. Ja, also ich finde es echt unglaublich. Also allein, wenn man diese, klar, noch nicht echten, aber gefotoshoppten Bilder vom Hamilton im Ferrari-Anzug sieht, es sieht so völlig verrückt aus. Und ich habe echt Bock. Klar, ich glaube, wir beide sind rein sportlich gesehen nicht die Hamilton-Fans.
Ab nächsten Jahr dann
Einfach,
schon. Also ich schon.
das hat absolut nichts mit dem Mensch und seinem Talent zu können oder mit seinen fahrerischen Leistungen, sondern einfach, weil wir einfach die Jahre hatten, Hamilton gegen Vettel und so weiter. Vor allen Dingen die, wo wir beide, glaube ich, so einen leichten Hamilton-Hass beziehungsweise eine leichte Schadenfreude aufgebaut haben. Also ich weiß auch noch, letztes Jahr haben wir uns zu Anfang sehr, sehr darüber amüsiert, wie es bei Hamilton lief. Ja, diese Saison sah das schon anders aus, bei mir zumindest und bei dir, glaube ich, auch. Ich glaube, die Schadenfreude, die haben wir im Jahr davor zu Genüge bekommen, beziehungsweise in 2 Jahren davor, natürlich. Bei dem Sieg von Verstappen der Weltmeisterschaft knapp vor Hamilton, da war die Schadenfreude auch sehr, sehr groß. Hatten wir ja zusammen geguckt. Und ja, aber letztes Jahr haben wir ja dann beide auch anerkennend gesagt, dass wir ja, es überragend finden, wie er sich wieder entwickelt hat und dass er richtig gute Leistung gezeigt haben. Und ja, deshalb, also ich habe absolut nichts mehr gegen Hamilton und ich bin gespannt, was er bei Ferrari zeigen kann, klar. Kann er jetzt da das Rad auch nicht neu erfinden. Also er wird bis dahin auch noch mal 2 Jahre, also 1 Jahr beziehungsweise 2 Jahre älter sein. Frage ist, wie sich Ferrari entwickelt und die anderen Teams. Und ja, dann am Ende, was er zeigen kann, ob er es schafft, sich irgendwie vor Charles Leclerc zu bringen oder ob Charles Leclerc die Nase vorn haben wird. Was auch entscheidend reinspielt, ist natürlich, wie jetzt diese Saison läuft. Klar, wenn er jetzt wieder eine schlechte Saison hat, läuft, dann steht das Ganze vielleicht wieder in schlechteren Sternen als ja, vielleicht diese Saison jetzt nach der starken Saison zuletzt. Also bin ich echt gespannt, wie es
Man
da
weiß ja auch nicht,
weitergeht.
was bei, man weiß ja auch nicht, was halt bei Mercedes jetzt der Fall ist, so was halt mit dem Auto ist, weil
Ja.
es gab jetzt natürlich schon viele Memes, so die, wo gesagt worden ist, ja, Hamilton, nachdem er die Simulatordaten des W15, also dem neuen Mercedes, gesehen hat, soll er wohl irgendwie, also gibt es ja Memes, wie er dann halt dann so weggeht und dann vom Mercedes-Hauptquartier zum Ferrari-Hauptquartier geht und so weiter.
Ja.
Also man weiß es halt nicht. Also ich habe auch schon so gedacht, dann, wenn Hamilton diesen gewagten Move in ein, sag ich mal, komplett unbekanntes Territorium begeht, er kann die Sprache nicht, er, sag ich mal, er kennt das Team nicht, er Er hat natürlich Beziehung zu Fred Vasseur, der sein Teamchef in der Formel 2 und Formel 3 war, mit dem er sich sehr, sehr gut versteht. Und Hamilton soll wohl eine sehr, sehr gute Beziehung zu John Elkann haben, dem Ferrari-CEO. Zudem kommt auch, dass er mit Leclerc eine sehr, sehr gute Beziehung hat. Die beiden ja, machen laut eigenen Aussagen manchmal Sachen, teilweise so zocken zusammen und wohnen ja auch beide in Monaco. Zudem ist Hamilton ja auch großer Fan der Straßenautos von Ferrari. Er besitzt einen LaFerrari, er besitzt wohl auch einen LaFerrari Aperta. Er besitzt einen 509 SA, also er hat ja mehrere Ferraris und er hat ja auch ab und zu schon auch so gesagt, ja, das Einzige, was in seiner Karriere so fehlt, ist, dass er mal für Ferrari gefahren ist, weil er die Marke sehr, sehr reizend findet und so weiter. Aber irgendwie trotzdem, man hat ja immer im Hinterkopf gehabt, er hat jetzt noch einen Zweijahresvertrag bei Mercedes und er ist dann auch am Ende seines Zweijahresvertrags, ist er dann fast 41 und dann, also wenn er jetzt zur Frage kommt, ist er dann 40, dann nochmal so ein Wechsel aus einem, ja, aus seinem warmen Nest bei Mercedes, wo er Toto Wolff hat, seinen Freund, wo er Bono hat, seinen Renningenieur und alles kennt und das seit klein auf. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie Ferrari entweder ein sehr, sehr gutes Auto gebaut hat für die kommende Saison, Mercedes ein sehr, sehr schlechtes, kann aber allerdings auch sein, dass das beides nichts zu sagen hat, sondern dass Hamilton einfach sagt, ich will, auch wenn ich meinen achten Titel hole, dann will ich es mit Ferrari holen, damit ich diesen ultimativen GOAT-Status habe, weil es sagen sehr, sehr viele natürlich, Lewis Hamilton ist für sie der beste Fahrer aller Zeiten aufgrund der Statistiken. Allerdings hat er ja, sag ich mal, bei vielen Experten und auch bei insgesamt sehr, sehr vielen Fans noch nicht diesen absoluten Nummer-1-Status, weil viele sagen, er hat die Titel halt nur in dominanten Autos geholt und er ist immer nur fürs beste Team gefahren, wo er die Titel geholt hat, während halt ein Schumacher, Ferrari komplett aus dem Nichts, sage ich mal, wieder auferstehen lassen hat und mit ihnen dann erfolgreich war. Und wenn Hamilton dann das auch schaffen sollte, er wird dann ja in gewisser Weise sowas vollbringen, was dann Michael Schumacher auch geschafft hat. Angenommen, er holt jetzt den Titel nach einer extrem langen Abstinenz ohne Titel, dann wieder einen Titel zu holen. Dann hat er, glaube ich, insgesamt gesehen, so den Status, dann hat er die meisten WM-Titel und dann hätte er halt auch noch diesen Titel mit Ferrari geholt, der auch nochmal mehr wert ist als mit jedem anderen Team. Und da würde er, glaube ich, von allen Fans, von allen Experten und auf der ganzen Welt diesen Respekt kriegen, den er vielleicht momentan noch nicht so zu hundertprozentig hat. Und ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, die Hamilton da mit einbezieht. Kann auch sein, dass er einfach gesagt hat, ich will einen Tapetenwechsel haben, weil ich bin jetzt mein ganzes Leben lang nur für Mercedes gefahren. Ich will mal was anderes machen. Kann sehr gut sein. Es gibt so viele Faktoren, die der Grund sein könnten, warum Hamilton jetzt diesen Wechsel durchgezogen hat. Man weiß es nicht hundertprozentig. Er wird sicherlich noch. Er selber hat ja auf Instagram gesagt, dass er einfach eine neue Challenge haben will. Das ist ja, ich meine, diese 0815-Phrase, die fast jeder dann sagt. Aber ja, ich glaube, da steckt noch einiges mehr dahinter. Und ich bin mir schon sicher, dass Hamilton auch nur zu Ferrari geht, wenn er weiß, dass Mercedes jetzt für dieses Jahr kein Auto hat, was um die WM kämpfen wird. Und dass er denkt, dass bei Ferrari schon bessere Aussichten sind, zumal ja auch das Ende des letzten Jahres bei Mercedes eher ernüchternd war und bei Ferrari schon besser war.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal die Aufgabe sein bei Hamilton. Also, ich glaube, er hat ja auch immer schon mit Ferrari so ein bisschen geliebäugelt. So ist er nicht. Also, er hat immer gesagt, was Ferrari für eine tolle Marke ist und so. Und deshalb denke ich, dass Lewis Hamilton einfach klar wird, Ferrari auch etwas gehabt haben, was ihm vielleicht Mercedes nicht geboten hat. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und dann mal sehen, was am Ende bei rumkommt bei dieser ganzen Geschichte, kann natürlich auch nach hinten losgehen, das muss man auch immer bedenken, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Projekt und dann ja, zu allen Folgen und so können wir dann im Hinblick auf die Formel-1-Saison dann nochmal mehr darauf eingehen, was das vielleicht so mit sich bringt. Ich glaube,
Vor allem für so ein
zu den,
Science.
ja, ich glaube, zu den Wechselgründen und so, ich glaube, dieser Wechsel wird von Anfang der Saison bis zum Ende der Saison immer wieder Thema werden, auf Formel-1-PKs und so weiter in Interviews. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, was uns gefühlt an jedem Rennwochenende begleiten wird. Bin ich echt gespannt, wie sich das vielleicht auch auf alles so auswirkt, auf die Harmonien und so weiter. Ja, kann so ein Verhältnis auch trüben, vor allem das Verhältnis, was Hamilton ja eigentlich schon noch bei Mercedes genießen darf. Bin ich gespannt, wie sich das auch abwirkt, ob Mercedes da jetzt sagt, ja, George, du bist unser Mann. Das wird auch eine spannende Sache sein, wie jetzt da der Umgang mit Hamilton sein wird im nächsten Jahr. Und ja, alles Weitere werden wir dann ja über die Saison sehen. Ein weiteres Thema, was wir, glaube ich, kurz noch ansprechen müssen, beziehungsweise ja, machen. Neben den ganzen Car-Launches gab es dann 2 Tage, vor 2 oder 3 Tagen war es, glaube ich, kam ja Gerüchte aus dem Lager Red Bull, aus dem harmonischen Red, aus der von der harmonischen Red Bull-Insel, will man ja fast sagen.
Ja.
Ja, es scheint Ärger zu geben im Paradies.
Ja.
Ich muss sagen, ich weiß nicht die Hintergründe genauso, wie ich es mitbekommen habe. Ja, haben sich einige Mitarbeiter über den Umgang von Christian Horner mit ihnen beschwert. So in der Art, glaube ich. Ich glaube, Christian Horner hat da zu den Mitarbeitern, glaube ich, irgendwie ein ja, schlechtes Verhalten an den Tag gelegt oder so. Ich bin mir nicht, ich habe es nicht zu 100% mich
Ja,
belesen. Deshalb kannst du da gleich, ja.
es heißt, dass Christian Horner, man weiß es natürlich nicht. Also das hat auch die Bild berichtet. Und bei der Bild-Zeitung muss man ja auch häufig mal vorsichtig sein, weil die auch gerne mal ein bisschen Klatschtratsch schreibt. Aber es heißt wohl, dass Christian Horner ja intime Bilder verschickt haben soll an weibliche Teammitglieder. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, also man weiß natürlich nie, was da dran ist, das sind halt einfach Gerüchte. Aber insgesamt soll es schon wohl ja da irgendwelche internen Untersuchungen geben. Das hat Red Bull sogar selber öffentlich nicht bestritten, aber man hat das sogar gesagt, dass es interne Untersuchungen gegen Christian Horner gibt und dass man ihm wohl nahelegt, zurückzutreten. Es kann natürlich sein, dass Red Bull jetzt auch so ein bisschen sagt, jo, tritt jetzt zurück, sonst machen wir das öffentlich. Und ja, Christian Horner dementiert alles, was ist, aber hier steht, ich kann ja mal kurz vorlesen, gegen den Briten wurden interne Ermittlungen aufgenommen, weil Horner angeblich Fotos an eine Mitarbeiterin geschickt haben soll. Bei dem österreichischen Rennstall wird von grenzüberschreitendem Verhalten gesprochen. Das hieß es in einem offiziellen Statement, dass Red Bull gesagt hat, grenzüberschreitendes Verhalten. Und wenn es das schon intern heißt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da etwas dran sein
Ja, vor allem, wenn
wird.
Red Bull das auch noch so veröffentlicht. Wenn da
Ja,
nichts dran wäre, dann hätte Red Bull sich ja eigentlich gar nicht, beziehungsweise vielleicht irgendwie dementierend dazu geäußert, aber nicht das so an die Öffentlichkeit gegeben.
also und auch mal auf der anderen Seite, was, also wie gesagt, wir wissen nicht, ob es stimmt, aber wenn es stimmen sollte, was ist Christian Horner denn für ein Vollidiot, der ist mit einem Spice Girl verheiratet und hat Kinder mit der. Also das wäre jetzt halt auch schon irgendwie jetzt nicht gerade so das Allerschlauste. Also solche Sachen, das ist ja fast schon wie der, wie der Mann von, oder Ex-Mann von Natalie Portman. Also das ist halt wirklich schon, hast du halt einfach verkackt. Aber
Ja,
mal abwarten, was da passiert.
ist natürlich immer die Frage, wie da die privaten Umstände sind, wie da in der Familie die Stimmung ist. Klar, wenn es da vielleicht auf Beziehungsebene nicht mehr so läuft und der ja schon ein bisschen ältere Christian vielleicht da eine hübsche junge Dame in seinem Werk unter sich arbeiten hat, wer
Ja,
weiß,
dann.
was dann so passiert. Also
Ja.
ja, gibt's oft genug und ja.
Leider gibt es sowas oft genug. Also, ich finde, um ehrlich zu sein, sowas, also, um ehrlich zu sein, finde ich, also, wenn halt so Männer in so hohen Machtpositionen dann ihre Macht ausnutzen, dann finde ich
Beziehungsweise
das
ihre
ziemlich.
verfügbaren monetären Mittel.
Genau. Und dann halt so vielleicht dann auch, ja, wie gesagt, auch ihre Macht ausnutzen und sagen: Jo, du kriegst eine bessere Bezahlung oder was weiß ich, irgendwas. Wenn hier irgendwas zwischen uns geschieht, das ist schon sehr, sehr fragwürdig. Wie gesagt,
Ja,
wir
das
müssen
ist
erstmal
natürlich die
abwarten.
Frage, ob das so passiert ist. Vielleicht lief da auch
Ja,
einfach was oder so. Aber es ist natürlich auch
man
die
weiß
Frage,
es nicht.
wie sowas an die Öffentlichkeit, also beziehungsweise dort groß geworden ist. Also da muss es ja dann von der Gegenseite her dann Informationen gegeben haben an andere Menschen. Also ja, man braucht da, wir brauchen da jetzt, wir sind hier kein spekulierender Podcast, deshalb
Nee.
wollen wir da einfach abwarten, bis es dazu offizielle Infos gibt? Ich möchte jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist natürlich ja, ein sehr belastendes Thema für Christian Horner. Also ja, wenn da was dran ist oder wenn Red Bull da dementsprechende Maßnahmen vollziehen sollte, dann wäre das auf jeden Fall krass, muss man ganz ehrlich so sagen. Nach der jahrelangen Beziehung und nach den Erfolgen, den Christian Horner mit Red Bull zu verzeichnen hatte, wäre das ein Ende, was man sich, glaube ich, auf beiden Seiten so nicht wünscht. Ja, aber wie gesagt, wir warten da mal ab. bis es da mehr zu gibt. Und damit würde ich sagen, ist dann das Thema Formel 1 auch für heute durch. Über die Car-Launches sind ja jetzt schon einige rausgekommen, werden wir in den nächsten Wochen natürlich auch reden und da unsere Bewertung abgeben und unsere Meinung. Und ja, dann kommen wir zum Fußball. Und ja, da stand am Wochenende wieder die Bundesliga an und ja, war ein guter Spieltag, vor allem für mich. Also es ist einer der wenig besonderen Spieltage. Also wenn ich hier so eine Spieltagsliste vor mir hätte, könnte ich mir den Spieltag als dritten Spieltag rot markieren im Kalender. Ja, ich fange jetzt direkt mal an mit dem Samstagabendspiel. Köln hat gewonnen. Dritter Sieg in dieser Saison nach dem Heimsieg gegen Gladbach, der zweite Heimsieg. Und ja, muss ich mit sagen, hätte ich jetzt nicht absolut mit gerechnet. Also das Einzige, womit ich vielleicht gerechnet hätte, ist ein Unentschieden vielleicht, weil Frankfurt ja auch dafür bekannt ist, dass sie irgendwie gegen die Guten immer einen guten Ball spielen und dann gegen die Kleinen irgendwie immer was liegen lassen. Ist ja immer dieses, ich habe gerade nicht den Begriff, aber gibt ja irgendwie so einen Namen, Duselfrank, keine Ahnung, wie man die nennt. Auf jeden Fall gab es da irgendwie so eine Bezeichnung, was die Fans auch selbst über ihren Verein sagen. Ja, und Köln hat das halt genutzt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, den ganzen Samstag mit dem Handball unterwegs war. Aber am Ende, ja, ein 2:0. Ich glaube, es war an sich eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel mit recht wenig Torraumszenen, glaube ich, insgesamt. Ja, den Kölnern kam dann am Ende, glaube ich, ja, die ziemlich, ziemlich dumme gelb-rote Karte von Nkunku zugute, der richtig gute Spiele in der letzten Zeit gezeigt hat. Aber das darf dir als Bundesligaspieler nicht so passieren. Also gegen Alidu an der Seite, ja, fällt er dahin. Alidu geht an ihm vorbei und er greift nach den Füßen, nach allem irgendwie so ein bisschen und bringt Alidu zu Fall. Klar muss man sagen, wie Alidu da fällt, ist theatralisch, aber dafür kannst du einfach nur gelb-rot geben, weil es einfach allein die Dummheit muss bestraft werden. Und auch wenn Alidu da theatralisch fällt, er wäre so oder so gefallen. Also das ist ein klares Foul und eine klare gelb-rote Karte. Und ja, dann zum allem Glück für die Kölner, beziehungsweise zum Pech für die Frankfurter, fällt dann halt aus dem entstehenden Freistoß dann auch noch das 1:0 durch Alidu, der zweimal in Folge getroffen hat. Ich habe bisher nicht so viel von ihm gehalten, aber jetzt in den letzten Spielen scheint er so ein bisschen Fahrt aufzunehmen und so ein bisschen reinzukommen. Schulz scheint da an den richtigen Stellschrauben zu drehen, hat jetzt auch zweimal hintereinander gestartet, zweimal hintereinander getroffen, waren seine ersten beiden Startelf-Einsätze. Ist ja auch von Frankfurt ausgeliehen, muss man auch dazu sagen, hat sich dann auch nach dem Tor, ja, sehr respektvoll den Frankfurtern gegenüber verhalten, hat da nicht gejubelt oder so, trotz dass alle an ihm rumgerissen haben und rumgejubelt haben. Also ja, sehr fair, muss ich auch sagen, immer wieder, wenn so Leihspieler dann, das kommt halt dann auch irgendwie immer häufig vor, dass so Leihspieler dann ausgerechnet gegen ihren eigenen Verein treffen. Und ja, dann konnte Köln sogar noch auf 2:0 durch Thielmann erhöhen. Frankfurt dann sogar noch in doppelter Unterzahl, weil Tuta auch, finde ich, relativ dumm und kann man auch so geben, finde ich, eine gelb-rote Karte beim Eckball einheimst, indem er Chabot ins Gesicht mit dem Ellenbogen schlägt. Ist auch vertretbar, die Entscheidung. Muss man nicht sehen, aber der Schiri hat es halt gesehen und hat es dementsprechend geahndet. Und am Ende gewinnt dann Köln 2:0. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also man hat jetzt in den letzten Spielen gut gespielt. Also man hat eigentlich bisher in allen Spielen bei allem Hate gegen Schulz, den er ja erfahren hat seit Anfang an, seitdem er gekommen ist, weil klar, gegenüber Baumgart ist natürlich ein relativ namenloser Trainer, aber er hat jetzt aus 4 Spielen, waren es jetzt, glaube ich, hat er nur eins verloren und das war gegen Dortmund. Und auch wenn da am Ende ein 4:0 auf dem Tableau stand, war das jetzt nicht, ja, war das jetzt kein schwacher Auftritt, sage ich mal. Also, das Ergebnis spiegelt meiner Meinung nach nicht wirklich das Spiel wider. Das Spiel an sich war eigentlich sogar halbwegs ausgeglichen. Auch wenn es ein verdienter Sieg für Dortmund war, aber gegen Dortmund kann man ja auch als Kölner sich verlieren. Und deshalb finde ich eine ganz gute Quote. 5 Punkte aus 4 Spielen. Hat jetzt schon, glaube ich, die Hälfte von den Punkten, ja, hat die Hälfte von den Punkten gemacht, die Baumgart gemacht hat in der ganzen Halbserie. Das muss man halt auch mal berücksichtigen, auch wenn Baumgart natürlich ein super Mensch ist und ein super Trainer und eine Galionsfigur, muss man das halt auch dann mal betrachten. Und deshalb bin ich sehr zufrieden. Und vor allem jetzt auch mit Wolfsburg, die zwar aktuell schlecht sind, muss man auch sagen, aber mit Wolfsburg und Frankfurt, Frankfurt war ja eigentlich auf dem steigenden Ast, sind Tabellensechster, hatte man eigentlich zwei relativ gute Gegner, gegen die man auch im Hinspiel, beziehungsweise gegen Frankfurt hat man 1-1 gespielt im Hinspiel, aber gegen die man im Hinspiel gegen Wolfsburg verloren hat und gegen Frankfurt unentschieden gespielt hat. Ja, finde ich gut. Jetzt geht es am Karnevalssonntag gegen Hoffenheim. Da wird natürlich auch die Gaudi in Hoffenheim wieder abgehen. Da werden bestimmt auch sehr, sehr viele Kölner mitfahren. Ist ja immer so, dass am Karnevalswochenende Köln auswärts spielt. Ich glaube, ja, ich glaube, das wird einfach immer so gelegt, weil es gar nicht anders geht. Ich glaube, das ist rein, ja,
Ja,
von den
das ist unmöglich.
Sicherheitsmaßnahmen und so ist das unmöglich, dass Köln am Karnevalswochenende ein Heimspiel austrägt, auch wenn es natürlich krass wäre. Also wenn ich eins mal erleben will, dann ein Heimspiel von Köln am Karnevalswochenende. Das wäre ja völlig verrückt.
Ja, das
Aber
hätten wir am Wochenende mal machen können, wenn die Heimspiele hätten.
ja, ja, ich glaube, das wird niemals passieren. Aber deshalb die Auswärtsspiele immer gut. Gibt es gute Erfahrungen, gab es mal ein 5-0 gegen Berlin und so weiter. Also Karnevalsauswärtsspiele sind eigentlich immer gut. Und die TSG aktuell auch nicht so gut aufgelegt. Ich glaube, die haben, glaube ich, sogar die letzten 5 Spiele nicht mehr gewonnen oder 6 Spiele. Also mal mindestens einen Punkt kann man da eigentlich auch gut mitnehmen, wenn man eine ordentliche Leistung zeigt. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was da geht. Bin zuversichtlich. Das Gute ist, man hat sich jetzt ein bisschen freirauben können, zumindest von den letzten beiden, die die rote Laterne halten. Hat jetzt da 4 Punkte Abstand. Klar, Mainz spielt jetzt von unserer Sicht aus in einer, ja, guten Stunde. Spielen Sie noch das Nachholspiel gegen Union Berlin? Bin ich auch mal gespannt. Na klar, Union 2 Punkte vor Köln könnten natürlich damit auch einen großen Schritt von den Plätzen wegmachen. Bin mir aber gar nicht so sicher, wer da die Nase vorn hat, weil ja vom Prinzip Union so ein bisschen auf dem steigenden Ast, aber jetzt so durch die Abgänge von Behrens und so, sie haben da in der Offensive schon jetzt was verloren und müssen sich da so ein bisschen neu finden. Und Mainz hat mit Amin Amiri natürlich einen richtig guten Transfer gemacht, der auch richtig aufgedreht hat schon im ersten Spiel. Hat trotzdem nicht gereicht gegen Bremen. Die richtig gut spielen, die Bremer, greifen so ein bisschen nach Europa aktuell, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, die haben jetzt, glaube ich, 4 Spiele in Folge gewonnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, deshalb finde ich, wird gleich auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht so ganz, wen man da vorne sieht. Mein Spiel ist heim. Deshalb, ich habe auf Kicktipp, glaube ich, sogar auf Mainz getippt, aber ich hatte auch schon gegen Bremen auf Mainz getippt, weil ich irgendwie glaube, dass die auch irgendwie nochmal so schaffen, ein paar Punkte hier und da zu holen. Bin ich gespannt. Und ja, ansonsten, was kann man erwähnen? Die Mannschaft, die am besten nach der Winterpause gestartet ist, der BVB, mit dem ersten Rückschlag 0-0 gegen Heidenheim. Auch ein verdientes 0-0. Also meiner Meinung nach hätte Heidenheim sogar mehr verdient gehabt zu gewinnen. Hätte
Stichwort
eigentlich,
Kleindienst.
ja, Stichwort Kleindienst, also der hätte in der ersten Halbzeit eigentlich 2 Tore machen müssen. Mindestens mal eins. Und Dortmund, muss ich sagen, war jetzt nicht so wirklich zwingend. Also wenn ich mir da jetzt mal so überlege, also ich glaube, Kevin Müller war da jetzt nicht wirklich oft jetzt so wirklich gefordert, wo es richtig gefährlich wurde. Klar gab es Abseits-Tor von Mahlen, das war aber auch recht deutlich. Und ja, war ein schwacher Auftritt des BVBs. Ich habe ein bisschen mitgerechnet, hatte da auch unentschieden getippt auf Kicktipp, weil die Heidenheimer es halt auch einfach sehr gut machen da auf dem Schlossberg. Also muss man sagen, die sind heim echt eine Macht und spielen ja generell eine super Saison für den Aufsteiger und mit dem Kader, den sie haben, echt richtig stark. Und ja, deshalb 0-0, so eine kleine Enttäuschung. Aber mir war schon ein bisschen klar, man hat zwar gesagt, der BVB hat ein leichtes Anfangsprogramm, aber wenn man sich die Spiele so bisher angeguckt hat, klar waren die Ergebnisse am Ende deutlich, aber gegen Darmstadt hat man meiner Meinung nach kein gutes Spiel gemacht, auch wenn man da am Ende 3-0 gewinnt. Gegen Köln hat man meiner Meinung nach auch kein gutes Spiel gemacht, auch wenn man da am Ende 4-0 gewinnt. Gegen Bochum hat man auch kein gutes Spiel gemacht, wo man am Ende 3-1 gewinnt. Und ja, jetzt gegen die Heidenheimer dann das 0-0. Schon ein kleiner Rückschlag für den BVB natürlich, die sich so ein bisschen in eine Serie gespielt haben. sind ja jetzt auch wieder auf dem 4. Tabellenplatz, nachdem Leipzig ja so ein bisschen Federn gelassen hat. Ja, muss man abwarten, wie sie jetzt in den nächsten Spielen spielen. Aber das war natürlich ein Rückschlag nach der Serie.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich, glaube ich, mehr ausgerechnet, wenn man die letzten drei Spiele gewonnen hat. Man hat die Spiele zwar jetzt auch nicht überragend gewonnen und man hat die mit Darmstadt, Köln und auch Bochum jetzt nicht unbedingt die Top-Gegner. Also es ist so ein bisschen, sage ich mal, ja, was heißt ein bisschen, es waren komplett natürlich die Mannschaften aus dem unteren Drittel und
Ja, und mit
eigentlich,
Heidenheim hat man eigentlich auch einen Gegner, den man schlagen muss,
ja, und dann,
wenn man es
und vor allem
liest.
nach. Vor allem auch, nachdem man ja eigentlich Revanche nehmen wollte, nachdem man im Hinspiel 2-0 geführt hat und das Spiel noch aus der Hand gegeben hat. Und ja, dann insgesamt ein schwacher Auftritt des BVB. Also wir waren, wie gesagt, glücklich, dass sie überhaupt einen Punkt mitgenommen haben. Kleindienst mit der Riesenchance, ich glaube, nach 10 Minuten und dann kurz vor Ende noch ein Kopfball von Heidenheim, der fast drin gewesen wäre. Also der BVB ja, hat nicht genug gezeigt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das war allerdings gegenteilig bei den beiden ja, Spitzenreitern der Liga, beim FC Bayern und bei Bayern 04 Leverkusen. Die Bayern zunächst im Rückstand gegen ihren Angstgegner aus Gladbach, allerdings eine insgesamt ordentliche Leistung hat dann zum 3-1-Sieg gereicht. Pavlovic mit dem Ausgleich kurz vor der Halbzeit, dann Harry Kane per Kopf zum 2-1 und auch per Kopf Matthijs de Ligt dann zum 3-1 und zum insgesamt ja, verdienten Heimsieg für die Bayern. Man kann jetzt, sag ich mal, nicht viel sagen. Es war eine ordentliche Leistung. Thomas Müller kann man auch vielleicht als Randnotiz erwähnen. Mit seinem 500. Pflichtspielsieg für den FC Bayern. Also das ist halt schon ja, der gehörige Marke. Die meisten Fußballer haben nicht mal 500 Spiele in ihrer Karriere. Und dann 500 Siege kommt natürlich auch davon, dass Müller im ja, erfolgreichsten deutschen Verein spielt und auch international gesehen im mit erfolgreichsten Verein der Welt. Also ja, ein toller Meilenstein für ihn und die Leverkusener mit einem ja, ähnlich souveränen 2-0 Auswärtssieg in Darmstadt. Teller damit zwei Toren in der 33. und 52. Minute haben dann gereicht für die Leverkusener, die auch hätten höher gewinnen können. Also Florian Wirtz mit einem Lattentreffer. Also insgesamt eine sehr, sehr solide Leistung der Leverkusener. Die 3 Punkte hat man da mitgenommen. Stuttgart auch mit dem Auswärtsdreier in Freiburg. Ja, natürlich begünstigt durch die frühe 2-0-Führung und die rote Karte für die Freiburger, für Rohl, das hat natürlich das Ganze für Stuttgart da etwas verleichtert, muss ich gerade sagen, erleichtert. Kübler konnte sogar noch kurz vor der Halbzeit zwar den Ausgleich machen. In der 11. Minute der Nachspielzeit, da gab es richtig viel Nachspielzeit aufgrund der Fanproteste. Allerdings dann Maximilian Mittelstädt mit dem 3-2-1 in der 74. Das dann die Entscheidung war und weitere 3 Big Points für die Stuttgarter, also die sich wirklich stabil auf diesem 3. Tabellenplatz momentan halten. Auf dem BVB 3 Punkte Vorsprung haben. Natürlich hat man einen gehörigen Abstand zu den Bayern und Leverkusen, die, sage ich mal, so ein bisschen ihre eigene Liga momentan spielen, aber trotzdem ein weiterer wichtiger Sieg für die Stuttgarter in Richtung internationales Geschäft. Dann Werder Bremen mit dem 3. Sieg jetzt in Folge, nachdem man gegen Freiburg und die Bayern gewonnen hat. Hat man jetzt auch in Mainz 3 Punkte mitnehmen können. Ich glaube, nach 2 Minuten fiel das 1-0 durch Marvin Ducksch. Dann hat man ja auch ein bisschen Glück gehabt. Die Mainzer hätten sich eigentlich den Ausgleich schon verdient gehabt, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Aber Bremen ist momentan irgendwie auf dieser Erfolgswelle und ja, sind davon momentan nicht abzubekommen. Und dann weitere 3 Punkte und sie lösen sich da wirklich aus der Gefahrenzone und sind jetzt auf Platz 9 und damit im gesicherten Mittelfeld. Haben schon 11 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Also, da sieht es jetzt sehr, sehr gut für die Bremer aus. Augsburg mit einem Ausgleich in Bochum noch spät durch Demirovic per Elfmeter ist jetzt das 3. Mal hintereinander, dass die Bochumer, ja, oder das vierte Mal in 3 Spielen, meine ich, dass sie spät noch ein Gegentor bekommen, was ihnen den Sieg beziehungsweise oder einen Punkt zumindest klaut. Also, ich meine, gegen Bremen haben sie Punkte liegen lassen durch Niklas Stark, der da Last Minute noch ein Tor gemacht.
Ja.
Dann geht's gegen Augsburg und gegen noch irgendwen, meine ich. Gegen
Gegen
Dortmund
Mainz
nicht.
hatten die das
Gegen
so.
Mainz, stimmt.
Aber das ist schon
Genau,
ein bisschen
Mainz.
länger her, das Spiel.
Wann waren das?
Boah, das war irgendwann in der Mitte der Hinrunde.
Echt? Ich dachte, war das jetzt nicht auch? Ist ja auch egal. Jedenfalls erneut ein später Punkteverlust oder 2 Punkteverlust für die Bochumer. Dann am Sonntag Leipzig mit einem souveränen 2-0-Sieg gegen Union haben sich jetzt auch mal wieder so ein bisschen aus der Krise, aus der Mini-Krise rausgeschossen, nachdem man ja drei Niederlagen in Folge hatte, war das jetzt allerdings auch ein Pflichtsieg für die Sachsen. Und der VfL Wolfsburg und Hoffenheim trennen sich 2:2 in Wolfsburg. Ja, ich wollte noch kurz erwähnen, es kam gerade eben in der Causa Christian Horner eine News, und zwar soll wohl am Freitag eine Sitzung kommen, intern bei Red Bull, wo dann entschieden werden soll, wie die Zukunft von Horner weitergeht. Und ich habe mir gerade parallel auch noch ein bisschen was schnell durchgelesen. Da stand wohl, dass er keine Rückendeckung hat im Team, dass sowohl Max als auch Jos Verstappen gegen oder für einen Rauswurf von Horner ist. Und er soll wohl auch das Vertrauen bei Adrian Newey und auch Dr. Marco verloren haben. Also was man so liest, sieht es sehr, sehr schlecht für Christian Horner aus. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, kann ich ja ganz kurz noch erwähnen, Formel 1 technisch. Suzuka wurde verlängert bis 2029 als Strecke. Deswegen das nur am Rande kurz, hatten wir eben nicht erwähnt. Das ist ja eine schöne Nachricht, dass so eine Traditionsstrecke und auch eine sehr, sehr schöne Strecke weiter im Kalender bleibt.
Ja,
Ja, dann.
wobei man beim Doktor muss man ja auch sagen, natürlich ist dem das recht, denn da hat man ja zum Ende der Saison auch von Christian so ein bisschen die Kommentare gehört, dass er ihn so
Ja.
langsam gern mal da raus haben wollen würde.
Ja, das stimmt, aber es wurde ja der Vertrag verlängert von Doc Marco bis 2026. Also,
Ja, und
er
jetzt will
sitzt da
dann
fest im
Christian
Tor.
gern raus haben.
Jetzt will er Christian gerne raus haben, genau. Und übrigens sind auch die ersten Gerüchte da rund um die ganze Casa oder Casa, was laber ich? Causa Horner im holländischen Telegraph gefallen. Und da soll wohl Jos Verstappen die Bombe haben platzen lassen. Und er soll wohl da so ein bisschen der Initiator gewesen sein, dass das alles überhaupt jetzt schon rausgekommen ist. Und ganz kurz kann man auch noch erwähnen, als Nachfolger wird wohl Jonathan Wheatley gehandelt, der momentan ja schon Teammanager bei Red Bull ist. Und er soll das wohl dann übergangsweise machen. Spätestens beim Kalon von Red Bull ist dann auch öffentlich entschieden, ob dann Horner weiter Teamchef bleibt oder nicht. Intern wird das schon am Freitag entschieden, ob dann direkt am Freitag schon eine Entscheidung öffentlich wird. Ist noch unklar. Ja, dann Bundesliga haben wir abgehakt, über die zweite Liga können wir noch kurz sprechen. Da kann ich mal auf den VfL Osnabrück kurz hier oder über den VfL Osnabrück reden. Die wichtige oder einen wichtigen Punkt in Nürnberg geholt haben, hatten ja schon davor die Woche in Paderborn unentschieden gespielt oder zu Hause gegen Paderborn unentschieden gespielt, wobei das jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt eine herausragende Leistung war, weil man war 70 Minuten Überzahl und dann kein Tor zu erzielen, ist dann schon irgendwie ein bisschen arm. Allerdings, ja, konnte man noch spät in der 90. plus 3 in Nürnberg einen Ausgleich erzielen und man hätte das Spiel eigentlich auch gewinnen müssen. Es war wirklich eine überragende Leistung der Osnabrücker. Am Ende Conte sogar noch auf der Linie gerettet. Das war wichtig, sonst hätte man das Spiel erneut verloren. Aber ganz ehrlich, man hat da Chancen liegen lassen, die hätten das Spiel eigentlich wirklich auch höher gewinnen können. Das war jetzt aber trotzdem ein wichtiger Punkt. Man hat jetzt immer noch halt 9 Punkte Abstand auf Platz 17 und 16, was natürlich ein ordentliches Brett ist, aber dadurch, dass Rostock und Braunschweig beide verloren haben, konnte man den Abstand zumindest ein wenig verkürzen. Und 9 Punkte in 14 Spielen sind natürlich sehr, sehr schwer aufzuholen, aber es ist irgendwo im Bereich des Möglichen. Es sind halt mal wieder Ansätze da, die zeigen, dass Osnabrück guten Fußball spielen kann. Und ja, deswegen ein wichtiger Punkt für die Osnabrücker, die Braunschweiger im Kellerduell gegen Schalke verloren, Schalke durch Karaman 1:0 gewonnen, wichtiger Sieg, konnte man sich jetzt so ein bisschen absitzen. Man ist immer noch 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Aber wenn man
Drei
sich das mal
Punkte vom
anguckt,
17. Platz.
und vom 17. Platz, aber man muss sich das auch mal angucken, man ist auch nur 3 Punkte hinter der Hertha, die ja irgendwie in letzter Zeit komplett am Abkacken sind, nachdem es ja zwischenzeitlich richtig gut aussah, als man im Pokalviertelfinale stand, in der Liga lief es sehr, sehr gut. Und dann in den letzten Spielen konnte man ja gar keine Punkte mehr ziehen. Okay, gegen Düsseldorf hat man noch gepunktet, aber man hat gegen Hamburg jetzt am
Oh.
Wochenende verloren. Davor die Woche hat man auch verloren gegen Wiesbaden. Also
Das,
da geht es bergab.
ja, muss man abwarten. Das ist in der zweiten Liga halt auch so ein Ding. Andererseits hat die Hertha da 5 Punkte auf Platz 5. Also, das ist halt in Liga 2 so, wenn du dich da irgendwie so zwischen den Fronten bewegst, dann ist halt mit 2 Siegen in Folgen sieht schon wieder alles ganz anders aus, mit 2 Niederlagen in Folgen, aber genauso. Ja, muss man abwarten, wie es da ausgeht. Also, ich muss sagen, ja, für die Osnabrücker wird es schon sehr, sehr schwer. Also, wenn man sich das anguckt, die Braunschweiger spielen eine richtig gute Kugel seit dem neuen Trainer, haben sich richtig entwickelt, haben, glaube ich, jetzt auch, haben, waren ja sogar hinter Osnabrück, glaube ich, vor der Übernahme und haben mit ihm jetzt
Ja.
ja, schon ordentlich gut Siege geholt und
Scherming,
spielen auch einen
ja.
guten Ball. Haben natürlich auch ein paar gute Transfers gemacht, muss man auch sagen. Vor allem mit Philipp vorne und ein paar anderen Spieler, die sich da wieder in Form gespielt haben. Also bei denen läuft's. Ja, wenn ich da dann schon Rostock wird schwer haben, denn die sind irgendwie, fand ich schon die ganze Saison nicht ganz so gut. Deshalb, ich denke, Rostock wird da auf jeden Fall unten reinrutschen. Ja, bei den anderen auch schwierig. Also
Die
muss
sind ja
man
auch der
echt.
Gegner von Osnabrück jetzt am Wochenende in Osnabrück. Das sind wirklich, das ist so ein Spiel, das sind 3 Punkte Pflicht, wenn du die Liga
Ja,
halten willst.
das sehe ich auch so. Also ich denke sogar, da hat Osnabrück sogar ganz guten Chancen, weil Rostock finde ich echt nicht gut aktuell. Aber muss man abwarten. Und darüber finde ich, kann alles passieren. Also irgendwie spielen da alle Mannschaften mal gut, mal schlecht. So ein bisschen das Ding. Aber irgendwie holen alle ihre Punkte soweit. Dass ein Kaiserslautern da unten steht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber auch die sind ja so wieder ein bisschen auf dem steigenden Ast, nachdem sie letzte Woche im Pokal auch noch weitergekommen sind gegen Hertha. Ja, muss man abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also da kommt es auf ganz viele Kleinigkeiten, aber ich glaube, da gibt es wieder einen ganz spannenden Kampf im Abstieg und im Aufstieg natürlich auch, wo auch alles eng an eng ist. Auch wenn St. Pauli da jetzt ja schon ein bisschen wegzieht, danach ist es auf jeden Fall alles sehr, sehr eng. 2 Punkte zwischen vierten und zweiten. Also ja, bin ich sehr gespannt, wie es da in der zweiten Liga abgeht. Und ja, DFB-Pokal hatte ich gerade schon angerissen, nachdem wir letzte Woche ja die beiden Zweitliga-Viertelfinals abgehakt hatten, standen diese Woche auch die ersten Bundesligisten an. Und gestern hatten wir da, glaube ich, das Spiel der beiden Mannschaften der Saison, kann man, glaube ich, so sagen. Also ja, ich finde, Stuttgart und Leverkusen sind einfach die Mannschaften der Saison. Und ja, das Spiel hat, glaube ich, auch gezeigt, warum. Von beiden ein sehr, sehr starkes Spiel. Ich habe die ersten gut 30 Minuten nicht gesehen vom Spiel, aber den Rest schon. Und ja, zu dem Zeitpunkt stand es 1-0 für Stuttgart. Und ja, was ich dann für ein Spiel geboten gekriegt habe, war echt überragend und richtig schöner Fußball. Und ich fand, es war nicht mal die besten Leistungen von beiden Mannschaften. Also es hat echt Spaß gemacht, das zu gucken. Dann gleicht Andrich mit dem Traumtor aus, dann macht Führich wieder das 2-1 und dann schlägt Leverkusen zum 2-2 zu und dann ganz spät wieder, es wird ja fast zur Manier bei Leverkusen, schlagen sie zum 3-2 durch Jonathan Tah zu. Ähnlich wie gegen Leipzig. Ich glaube, da hat auch Tah in der letzten Minute oder so das Tor gemacht. Und ja, muss ich sagen, ist ja auch kein Zufall mehr irgendwo. Und klar, ich hätte gerne in dem Spiel die Verlängerung gesehen. Dazu kam es am Ende nicht. Ich war auch, muss ich sagen, ja, mehr für die Stuttgarter. Einfach weil jetzt mit Düsseldorf und Leverkusen schon zwei der größten Erzrivalen von Köln da drin steht und zwei Mannschaften, mit denen ich dann natürlich auch nicht so wirklich sympathisiere. Nichts gegen die fußballerischen Leistungen von Leverkusen in dieser Saison. Ja, und einfach weil ich Stuttgart auch irgendwie gegönnt hätte. Stuttgart wäre eigentlich eine Mannschaft gewesen, die ich da gern mit dem Pokal gesehen hätte, weil sie es einfach verdient hätten, so mit der Entwicklung und so. Klar, in der Liga holen sie keinen Titel, das steht fest, auf europäischer Ebene auch nicht. Und deshalb für so eine Mannschaft wäre so ein Pokal eigentlich perfekt, finde ich, die so eine Leistung zeigt, weil dass sie nächstes Jahr wieder so spielen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also ist ja meistens so, dass dann ein paar Leistungsträger gehen oder so und dann das dann abflacht. Aber kann natürlich auch anders sein. Ja, jedenfalls Leverkusen im Halbfinale und heute steht das letzte Viertelfinale an. Gladbach gegen Saarbrücken. Saarbrücken, die Wundermannschaft des Pokals, haben die Bayern und die Frankfurt herausgeworfen. Ja, ich muss sagen, heute kann auch natürlich alles wieder passieren. Ich weiß nicht, wie du siehst. Aber ich gehe dann am Ende trotzdem mit den Gladbachern. Also man muss sagen, klar, gegen die Bayern war das halt so ein Erfolg, der einmal in ein paar Jahren passiert. Und ja, gegen Frankfurt muss man einfach sagen, dass Frankfurt ja zu dem Zeitpunkt absolut nicht in Form war. Und ich glaube, das schlechteste Spiel gegen Saarbrücken in der Saison hingelegt haben. Die haben ja da wirklich gar nichts auf die Kette bekommen. Und ich glaube, das wird Gladbach heute anders gestalten. Also ich glaube nicht, dass Saarbrücken heute viel Chancen hat, auch wenn viele darüber reden. Und klar, gibt ein gutes Bild ab, dass sie zwei Bundesligisten rausgeworfen haben. Aber ich glaube, Gladbach wird das Ding heute ja locker, glaube ich, sogar ziehen.
Ja, davon gehe ich auch aus, um ganz ehrlich zu sein.
Wir können uns natürlich auch
Natürlich.
komplett täuschen, aber für mich wär's, also ich glaube nicht, dass Saarbrücken dreimal jetzt sowas schafft. Das ist eigentlich
Ich
recht selten.
persönlich glaube es auch nicht. Allerdings ist es irgendwo vorstellbar, weil sie 2020, was ja, glaube ich, auch diesen Run hatten, wo sie auch bis ins Halbfinale gekommen sind, dann gegen Leverkusen Endstation war. Also unmöglich ist es nicht. Allerdings, ja, ist es schwer. Also Gladbach, muss man auch sagen, ist natürlich eine Mannschaft, die in den letzten 2, 3 Jahren auch nicht von der durch die Konstanz geglänzt hat. Allerdings haben sie sich auch halbwegs gefangen, sind jetzt nicht im Abstiegskampf oder so drin, haben gegen Bayern gar nicht mal so schlecht gespielt am Wochenende. Also ich sehe Gladbach da als natürlich als Favoriten. Ich
Und vor
glaube,
allem
von der ersten bis.
muss man sagen, die werden da ja auch alles reinlegen. Also das ist ja auch für Gladbach, die sind neben Leverkusen der Favorit auf den Titel. Und ich weiß, ich habe nicht auf dem Zettel, wann Gladbach das letzte Mal im Pokalfinale stand, aber es ist natürlich auch für die seit langem eine Riesenchance, sich nochmal mit einem Titel zu krönen, beziehungsweise allein schon im Finale zu stehen. Auch wenn ich das natürlich sehr, sehr ungern sehen würde, ja, muss man das natürlich sagen, ist natürlich eine Riesenchance für Borussia Mönchengladbach.
Genau, ich meine, die haben auch seit X Jahren keinen Titel mehr gewonnen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Chance, weil ich meine, außer wenn sie gegen Leverkusen spielen würden, wären sie immer der Favorit und dann in so einem Finale angenommen. Sie spielen gegen Leverkusen im Finale, was gut möglich ist, was so das, was, also die beiden Mannschaften sind ja die Favoriten, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. In einem Spiel ist immer alles möglich. Da kann Gladbach auch Leverkusen schlagen, wenn es um Titel geht.
Ja, und selbst wenn man dann da gegen den Leverkusen dieses Jahr verliert, ich glaube, dann sind trotzdem alle Gladbacher Fans dankbar, dass sie nochmal so ein Finale miterleben durften. Ich glaube, also ich als Köln-Fan wäre sehr, sehr froh, wenn ich so ein Pokalfinale mal miterleben dürfte. Ich glaube, das ist eine Chance, die dieses Jahr sich ergeben hat durch vieles, die sich halt einfach nicht so oft öffnet. Und deshalb, ja, bin ich gespannt, was da heute Abend passieren wird. Klar, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch auf ein spannendes Spiel und ganz insgeheim hoffe ich natürlich auch darauf, dass Saarbrücken Gladbach rauswirft. Aber ja, muss man abwarten. Ich denke, Gladbach wird die Nase vorne haben. Und ansonsten, ich weiß nicht, hast du noch was?
Ja, ich würde noch kurz über Dart sprechen, denn es stand der erste Premier League-Spieltag an und auch das Masters, das erste Major-Turnier des Jahres, auch wenn es das kleinste Major-Turnier des Jahres ist. Und es gab, muss man sagen, in beiden Turnieren schon Überraschungen. Oder bei der Premier League gab es, also es gab in beiden Turnieren Überraschungen. Ich habe so gesagt, ich habe mich selber so ein bisschen aus dem Konzept gemacht, dass ich beide Turniere gesagt habe. Weil die Premier League ist zwar ein Turnier, allerdings war es jetzt ja nur ein Spieltag und bei Masters wurde ja schon das ganze Turnier gespielt. Und zwar in der Premier League am Donnerstag konnte, ja, mein Lieblingsschüler Michael Smith, der Bully Boy, den Spieltagssieg mit nach Hause nehmen. Und das kam, muss man schon sagen, überraschend, der in den letzten Wochen und Monaten seit seinem WM-Titel, also eigentlich seit seinem Wechsel von Unicorn Darts zu Shot Darts, also als sein Ausrüster Mitte letzten Jahres gewechselt, gar nicht an seine alten Leistungen rangekommen ist. Das einzige Turnier, wo er wirklich gut gespielt hat, war der World Grand Prix. Bei der WM ist er früh rausgeflogen, obwohl er gar keine so schlechte Leistung gezeigt hat. Aber auch bei einem anderen Turnier, beim Grand Slam in der Gruppenphase rausgeflogen, Players Championships rausgeflogen. Es waren keine guten letzten 7, 8, 9 Monate für den Bully Boy. Und ja, er konnte sich jetzt allerdings zurückmelden am Donnerstag im Viertelfinale Michael van Gerven geschlagen. Auch wenn es ein bisschen knapp war im Decider, dann muss man sagen, er war in den richtigen Momenten da. Dann gegen Luke Littler auch im Decider gewonnen, wobei man da sagen muss, dass er schon eigentlich der bessere Spieler in dem Spiel war. Und Littler hat einen Matchstart liegen lassen. Smith konnte seinen zweiten Matchstart in dem Spiel verwandeln. Und dann im Finale hat er ja mit Gervin Price eigentlich den besten Spieler des Abends gegen sich. Aber ja, Smith hat ihm keine Chance gelassen. 6:2. Klare Angelegenheit im Zuhause oder beim Heimspiel von Gervin Price, ihm dann 6:2 eine Packung zu geben im Finale, ist schon sehr, sehr stark gewesen. Generell war er wieder so ein bisschen der alte Smith, den man noch kannte. Er war in den richtigen Momenten da, hat gutes Scoring gehabt, auch die Doppel war ja nicht schlecht. Also das war wirklich wieder schön mal zu sehen, weil das wirklich wieder so mir Flashbacks zu dem Michael Smith vor ungefähr 12 Monaten gegeben hat. Zudem kam noch, dass er ein bisschen viral gegangen ist auf Social Media aufgrund einer Geste, die er gemacht hat, und zwar war ein Fan im Publikum, der nicht nur bei ihm, sondern auch bei Luke Humphries die ganze Zeit, wenn er auf die Doppel geworfen hat, ein extrem nerviges Pfeifen rausgehauen hat. Also es ist natürlich normal, dass geboot wird, gepfiffen wird. Das ist ganz normal. Allerdings ist es schon so, dass dann eine Grenze überschritten worden ist, denn die Art, wie gepfiffen worden ist, immer genau in exakt dem Moment, wenn du den Dart wirfst und dann, wenn du dann halt ausgepfiffen wirst durch so einen penetranten Pfiff, ist das extrem nervig. Und dann nach seinem Sieg gegen Luke Littler, als Smith den Matchstart verwandelt hat, hat er auch so das Pfeifen nachimitiert, hat so dieses leise Zeichen gemacht und hat Shut up dazu gesagt. Fand ich persönlich sehr, sehr cool. Also finde ich eine richtige Reaktion, wenn du ausgepfiffen wirst und dann allerdings das Spiel so gewinnst, dann hast du alle Recht oder jedes Recht der Welt dazu, so zu reagieren. Luke Humphries hat sehr genervt darauf reagiert, hat immer wieder in die Richtung geguckt, woher das Pfeifen kam, hat seinen Kopf nur geschüttelt und ihn hat das beeinträchtigt. Generell Humphries ist ein Spieler, der sich davon leicht beeinträchtigen lässt. Hat man gegen Pietrzak bei der WM ja auch schon gesehen, dass ihn das ziemlich aus dem Konzept gebracht hat und am Ende, dass er dann ziemlich emotional wurde nach dem Sieg. Und das war auch schon so beim Dutch Darts Masters, also in einem World Series Turnier, das, wo er ausgepfiffen worden ist, er sich das ja zu Herzen genommen hat bei der Premier League und auch beim Masters jetzt am Wochenende. Denn beim Masters konnte Humphries gar nicht mal ein Spiel gewinnen. Er ist direkt in seiner ersten Partie gegen den späteren Sieger Stephen Bunting rausgeflogen. Für Bunting der größte Erfolg seiner PDC-Karriere. Er war BDO-Weltmeister, ist dann zur PDC 2014 gewechselt und er galt eigentlich schon so als Rising Star, allerdings hat er sich nie richtig etablieren können, hat mal wieder bessere Turniere, mal schlechtere Turniere gehabt, aber er war gar nicht konstant. Erst seit so letztem Jahr, Sommer, ist er wirklich konstant wieder auf einem sehr hohen Niveau. Er hat auch seine Darts gewechselt von 12 Gramm, man muss mal reinziehen, er hat mit 12 Gramm Darts gespielt und die meisten Profis spielen so mit Darts so zwischen 20 und 24 Gramm. Ich selber spiele auch mit 24 Gramm Darts und 12 Gramm. Das ist so unfassbar leicht. Also, ich frage mich, wie man überhaupt damit spielen kann. Ich habe mal mit 18 Gramm Darts gespielt und für mich persönlich geht das fast schon gar nicht, weil die viel zu leicht sind. Aber 12 Gramm, nochmal 6 Gramm weniger. Also, ich frage mich, wie das ging. Und dann hat er allerdings auch gewechselt von 12 auf 18 Gramm. Und das war so der Switch, der sehr, sehr gut funktioniert hat. Seitdem hat er sehr, sehr gute Leistung gezeigt und hat dann jetzt sich belohnen können mit seinem ersten Major-Titel. Wobei das Masters immer so als halb Major, halb nicht Major angesehen wird. Es ist zwar offiziell ein Major, allerdings, weil es ein Einladungsturnier ist und dort nur die Top 24 der Welt sind, fließt das Geld halt nicht mit in die Order of Merit mit rein. Ist ja bei allen Einladungsturnieren so, also auch bei den World Series Turnieren zählt das Geld nicht mit rein, weil die Spieler dort eingeladen werden. Ja, deswegen zählen die 65.000 Pfund, die er durch den Sieg bekommen hat, nicht. Für ihn leider nicht mit rein, weil ich glaube, das hätte ihn schon ein, zwei Positionen nach vorne gebracht. Aber insgesamt natürlich ein toller Erfolg für ihn, seinen ersten Major-Titel zu holen, ähnlich so ein bisschen wie Chris Doby und Joe Cullen, die 2 Jahre davor. Die beiden konnten sich ja auch ihren ersten Major-Titel beim Masters holen. Und ja, war ein tolles Turnier. Man muss sagen, er hat Van Gerven rausgehauen, er hat Espinel deutlich geschlagen, er hat Humphries geschlagen und dann hast du es verdient, diesen Titel zu gewinnen für die Favoriten Humphries und Smith, Humphries, Smith, Van Gerven war es ein bisschen ernüchternd. Van Gerven zwar ein bisschen ins Finale gekommen, dann allerdings im Finale keine sonderlich gute Leistung gezeigt. Humphries, wie gesagt, erst Runde rausgeflogen und auch Smith, nachdem er in der Premier League zwar den Sieg holen konnte, auch früh rausgeflogen. Muss allerdings sagen, das war eher, weil der Gegner, Dimitri Vandenberg, ein sehr, sehr gutes Spiel für seine Verhältnisse gespielt hat, und nicht, weil Smith irgendwie wieder großartig seinen Spielstil verloren hat. Aber trotzdem, nicht ideal nach einem Premier League-Spieltagssieg, dann so früh rauszufliegen. Aber so ist das nun mal. Ich bin mal gespannt, was, jetzt morgen passiert. Ich kann es leider nicht verfolgen, weil morgen, wird hier in unserer Umgebung, der Karneval groß gefeiert und ich bin selber auch, hatte ja letzte Woche auch schon angesprochen, am Donnerstag oder am morgigen Tag Karneval feiern. Und dann kann ich das leider nicht verfolgen. Ich weiß noch, letztes Jahr im Karneval hat Smith ich weiß gar nicht, ich glaube in Glasgow war es, den zweiten Spieltag der Premier League gewonnen. Wäre natürlich schön, wenn das dieses Mal auch wieder so wäre. Das werde ich mir dann alles am Freitag in Ruhe noch angucken. Aber ja, das war es auch soweit vom Darts. Schön gewesen, Smith mal wieder so spielen zu sehen wie in den vergangenen 2 Jahren.
Ja, bin ich gespannt und damit würde ich sagen, beenden wir auch die Folge für heute. Ja, an alle, die in irgendwelchen Karnevalshochburgen wohnen und Karneval feiern gehen, ich wünsche euch ja, schöne Karnevalstage. Ja, wie sagt man, Alaaf oder bei anderen ist, glaube ich, Fasching, ne?
Fasching heißt Karneval, Alaaf
Ah,
heißt
ja,
Alaaf.
stimmt, ja, stimmt, ja, so war es, stimmt, so war es. Stimmt. Ja, naja, Jedenfalls wünsche ich euch schöne Tage, feiert schön, steigt nicht über die Stränge. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und sage ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit, wenn ihr Karneval feiert. Feiert schön, lasst die Sau raus. Das ist mal ein Event, wo alle glücklich sind, wo sich keiner großartig streitet. Genießt die Zeit und wenn nicht, dann habt einfach ein schönes Wochenende. Genießt die Bundesliga, die Car-Launches, was auch immer. Wir melden uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder und denkt immer daran, einfach mal abziehen.